Herzlich willkommen zum Divan-Vodcast. Wir freuen uns sehr, heute Professor Dr. Jens Hansen bei uns zu Gast zu haben. Herr Hansen, herzlich willkommen.
Die Freude ist meine. Wir sind ja schon länger Partner, das OEB und der Divan.
Genau. Guten Tag. Da werden wir auf jeden Fall auch noch drauf zu sprechen kommen. Als erstes interessiert mich, also Sie lehren seit 2002 zur Geschichte des Nahen Ostens und des Mittelmeerraums. Was interessiert Sie so an der Geschichte des Nahen Ostens und des Mittelmeerraums?
Naja, das ist natürlich auf der kulturellen Ebene interessiert mich Sprache, die Literatur, ganz besonders arabische Literatur. Aber als Historiker bin ich natürlich am meisten interessiert an den Verknüpfungen. Meine Doktorarbeit war zur osmanischen Zeit, der Geschichte des Libanons, beziehungsweise Beirut als Stadt selber. Das heißt, ich komme eigentlich in gewisser Weise aus der Osmanistik. Bin dann erst tatsächlich in der späten oder der Postdoc-Phase habe ich mich dann ganz der arabischen Geschichte gewidmet. Und damit kam dann auch mein Interesse an Sachen wie der Nachda, der arabischen Renaissance im 19. und 20. Jahrhundert. Und habe mich dann, mittlerweile ist mein großes Interesse an der arabischen Linken. Als nicht nur als politische Bewegung des 20. Jahrhunderts, sondern eben auch als kulturelle Institution.
Das klingt ja so, als hätten Sie als Direktor des Orient-Instituts Beirut, OEB, einen Traumjob.
Ja, weil, das habe ich auch schon mal so der Westfälischen Nachricht gesagt in einem Interview.
Ja, denn immerhin haben Sie ein wunderschönes Anwesen, in dem das Institut untergebracht ist, in einem wunderschönen Viertel von Beirut, das ich leider noch nicht gesehen habe.
Ahlan wa sahlan.
Aber, und Sie haben viele Mitarbeiter, die Ihnen zuarbeiten.
Ja, es ist tatsächlich aus diesem Grunde war ich natürlich hoch erfreut, dass ich den Zuschlag bzw. das Angebot bekam.
Vor ungefähr einem Jahr, ne?
Vor einem Jahr. Mhm. Das Angebot ist schon länger her. Ich musste in Toronto noch einiges abwickeln, sodass ich erst 8 Monate später, also nach meiner Ernennung eigentlich angefangen habe. Und also so gesehen ist es einerseits ein Traumjob gewesen für mich, weil ich in den 90ern auch schon mal Stipendiat dort war, 2,5 Jahre. Und dieses Gebäude, das Viertel, die Stadt auch wirklich damals schon in mein Herz geschlossen habe. Also
aber
es ist eine persönliche Sache auch.
Rund um dieses Traumanwesen ist die Welt nicht so traumhaft?
Nein, also als Historiker weiß ich natürlich um die Transformation, die Umwandlungsprozesse, gerade dieses Viertels. Wir haben auch in den 90ern, Anfang des 20. Jahrhunderts, ein Buch drüber geschrieben, Sokak al-Blad, so heißt dieses Viertel, war damals eines der ersten Viertel, die außerhalb der Mauer entstanden sind, 1840, 50, und hatte damals sehr viele schöne Villen und sehr viele Schulen. Also erstmal Missionarsschulen, aber auch tatsächlich die erste interkonfessionelle, also säkulare, wenn man so will, Schule in der arabischen Welt, die Madrasa Wataniya, die immer noch steht, 500 Meter ungefähr von unserem Institut.
Madrasa heißt Schule, ne?
Schule, genau, die nationale Schule. Und einer meiner Träume innerhalb meines Traumjobs ist, irgendwie dazu beizutragen, diese Schule wieder architektonisch zu rehabilitieren und vielleicht ein Kulturzentrum wie das Divan draus zu machen.
Könnten Sie nochmal so ganz grob skizzieren, wie Ihre Station waren hin jetzt am Ende zum OEB, also Toronto haben Sie schon angesprochen?
Ja, zwischen OEB-Stipendiatentum und Rückkehr als Direktor war ich Doktorand in England am St. Anthony's College in Oxford. 2 Jahre hatte ich einen Postdoc in Erlangen bei Herrn Professor Thomas Philipp. Und ja, dann war ich in Toronto und habe dort, wie du gesagt hast, 22 Jahre unterrichtet im Geschichtsdepartment, aber auch in dem Department of Near and Middle Eastern Civilizations. Mhm. Und dann kam dieser Ruf. Zwischenzeitlich haben wir uns, glaube ich, kennengelernt in Göttingen, wo ich eine Gastprofessur hatte und du warst, glaube ich, Undergraduate, ja, also BA-Student.
Genau.
Vor 10,
2017 war das, ja, glaube ich.
Ja, ja. 7 Jahren.
Ja.
Welche Voraussetzungen musste man denn mitbringen, um Direktor hier zu werden?
Naja, man muss natürlich schon Arabisch können. Muss man schon ein Professor sein mit einer, sagen wir mal, überdurchschnittlichen Publikationsliste. Man muss bewiesen haben, dass man Drittmittel akquirieren kann oder Erfahrung hat in der Verwaltung von größeren Projekten. Das hatte ich in Kanada durch eine Art kanadische DFG, also das SHRC, Social Science and Humanities Research Council.
Also DFG wäre die deutsche Forschungsgemeinschaft.
Davon, also das kanadische Pendant, da habe ich zu deutsch-jüdischen Echos in der arabischen intellektuellen Szene geforscht. Also was war die Rezeption von Franz Kafka, Hannah Arendt, Walter Benjamin, Rosa Luxemburg, also die Größen der kritischen Theorie, die Größen auch der linken Szene, der deutsch-jüdischen intellektuellen Szene, Weimar und später. Und das war ein 4-5 Jahre angelegtes Projekt, habe ich auch zu veröffentlicht, auch teilweise am OIB. Und das sind so einige der Sachen, die man mitbringen sollte. Natürlich internationale Erfahrung. Bei mir war eher das Problem, dass ich wenig Erfahrung in Deutschland hatte. Ich war fast schon zu international. Aber
es geht noch.
Es geht wieder.
Okay. Aber das wäre jetzt meine Frage. Also warum dann so von Toronto, was ja schon gefühlt auf der anderen Seite der Welt ist, dann als Leiter des Deutschen Orient-Instituts?
Naja, du hast die Frage schon beantwortet, weil es tatsächlich auf der anderen Seite der Welt ist. Mhm. Also es ist eigentlich eine ganz hervorragende Universität. Auch die Stadt als amerikanische Großstadt ist auch wirklich sehr ansprechend. Aber ich habe halt gefühlt, dass eigentlich für mich tickt die Welt zwischen Europa und aus Deutschland natürlich und dem Nahen Osten. Das heißt, bei aller Diaspora-Community, die es natürlich in Toronto gibt, also ich habe sehr viele palästinensische und jordanische und ägyptische Studentinnen gehabt, ist es doch ein anderer Diskurs. Also das war dann um drei Ecken denken. Ja? Also dass ich also als Deutscher in England Ausgebildeter in Kanada einen Job kriege, um den Nahen Osten zu unterrichten. Das waren vier Ecken. Und
die fünfte Ecke ist, dass wir hier in Berlin im Divan-Studio sitzen.
Genau, die deckt das dann alle drei Ecken ab, genau.
Und wie lief das dann genau ab? Dann wurden Sie berufen zum Direktor des Orient-Instituts?
Naja,
macht das?
Wir sind natürlich vom OEB Teil der Max-Weber-Stiftungsgalaxie, möchte ich es nennen. Also die Max-Weber-Stiftung ist die vom BMBF, also vom Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung, oder Bildung und Forschung, beauftragte Stiftung, die Geisteswissenschaften im Ausland, also in der Welt, vertritt. Das heißt, wir haben 11 Institute in der Welt, also das OIB ist eins, das OII in Istanbul ist ein weiteres, wir waren früher Schwesterinstitute, dann gibt es natürlich Tokio, dann gibt es London, Paris, Washington, Warschau, jetzt musste das Institut in Moskau natürlich geschlossen werden. So, das ist also innerhalb dieser Galaxie befindet sich seit 2002 das OIB. Mhm. So, und die Ernennungs- bzw. das Komitee, was auswählt, wer diesen Posten übernimmt, stellt sich zusammen aus dem Präsidium oder der Präsidentin der Max-Weber-Stiftung und dem Geschäftsführer ex officio, und eigentlich ist das dann der Beirat. Der Beirat des OIBs, der Beirat aller dieser Institute, setzt sich zusammen aus Professorinnen, die Expertinnen sind in diesem Bereich Nahost. Das heißt, das war ein Gremium von 9 Menschen.
Mhm. Ja. Ihre Ernennung hat ja bei manchen Leuten kritische Debatten ausgelöst. Ich nehme an, das ist vorbei, hat sich gelegt, aber worum ging es denn damals?
Naja, es ging darum, dass ich natürlich in Toronto einen Kontext hatte, in dem Wissenschaft und auch die Palästina-Frage, die natürlich zentral ist, wenn man nun mal das Fachgebiet Nahost, modernen Nahostgeschichte macht, dass das in Toronto anders behandelt werden kann, also mit weniger Hemmschuhen, und dass wir natürlich in Kanada auch nicht die Vergangenheit eines Holocausts hatten. Der Kontext, in dem man in Kanada über Palästina forscht und lehrt, ist der kanadische Siedlerkolonialismus. Das heißt Turtle Island. Also die Aktivistinnen in Kanada und auch in den Staaten sprechen eigentlich nur von Turtle Island. Also die Vereinigten Staaten und Kanada sind im indigenen Sprech Turtle Island. So, und dann ist es natürlich ein kürzerer Weg, intellektuell, auch analytisch, den Vergleich Israel als siedlerkolonialen Staat zu analysieren, eben parallel zu oder verknüpft mit dem siedlerkolonialen Staat, der Kanada nach wie vor ist. So. Und aus dieser Analyse ergibt sich etwas, was in Deutschland natürlich nicht passt. Also für den deutschen öffentlichen Diskurs einerseits ist Israel natürlich sakrosankt. Aus einem Schuldgefühl, inwieweit der echt ist und wie weit der natürlich auch strategisch ist, ist eine ganz andere Geschichte. Da gibt es natürlich viel Kritik, auch gerade im Moment, an dem Mangel eigentlich einer Wiederaufarbeitung der Nazizeit und dann der Wiederaufarbeitung der Wiederaufarbeitung. Und das hat gerade in Rechten, also mal right of center, rechts der Mitte, Medien, für Aufsehen gesorgt. Denn wenn man das Analytikum Apartheid oder Siedlerkolonialismus auf Israel anwendet und das in Deutschland ankommt, dann ist das sehr schnell ein antisemitisches Paradigma, was ich natürlich von mir weise. Und und wir haben dann in dem Gespräch, in der Verhandlung zu meiner Ernennung mit dem damaligen Präsidenten auch eine Nebenabrede getroffen, in der ich mich verpflichtet habe, keinen Aktivismus, also keinen BDS-Aktivismus, also Boycott, Divestment and Sanctions, als Direktor zuzulassen auch, genau, im Institut. Und im Gegensatz zu dieser Verpflichtung hat sich die Max-Weber-Stiftung, also der Präsident, auch verpflichtet, meine Wissenschaftsfreiheit in allen anderen Bereichen absolut zu garantieren. Nun ist der andere Unterschied zwischen Kanada und Deutschland auch, dass die Universitäten autonomer sind von den geldgebenden Staatsorganen. Das heißt, die Universität Toronto ist eine öffentlich-rechtliche Universität, öffentlich finanzierte Universität. Die Ernennung von Professoren erfolgt aber von innerhalb des Professorats, also innerhalb auch des Präsidiums oder des Provosts. Ja. In Deutschland, obwohl ich mich wirklich nicht so gut auskenne, das ist wahrscheinlich von Land zu Land auch verschieden, Bundesland zu Bundesland, hat die Politik auch ein Sagen, glaube ich, ein größeres Sagen, wer ernannt wird. Das heißt, am Ende geschieht die Ernennung nach der Wahl, nach der akademischen Wahl, doch von einer politischen Instanz. Ich glaube, in Berlin ist das der Senat, der Kultursenat, ich weiß es nicht. Und das führt natürlich dazu, dass in heiklen Themen, wo es keinen Konsensus gibt, wie Palästina, Israel, der Maulkorb tatsächlich strukturell schon existiert.
Und die Frage, nicht nur durch Ernennungen, sondern auch durch die Kanalisierung von Fördermitteln. Ne?
Genau, das haben wir jetzt erlebt im BMBF. Da gibt es ja diesen Skandal, als Professorinnen sich unterstützend hinter dieses Encampment an der FU gestellt haben. Zumindest wurde dann unterschrieben, ich hatte auch unterschrieben, dass egal wie wir über den Inhalt dieses Protests denken, strukturell dieser Protest erlaubt werden sollte. Und daraufhin wurde tatsächlich, also man weiß nicht alles, aber es deutet doch viel nach dieser NDR-Recherche darauf hin, dass zumindest angefragt wurde von ganz oben, von der Ministerin oder von der Staatssekretärin, man weiß es nicht, ob man nicht als punitive, also als Strafmaßnahme, den Unterzeichnerinnen die Fördermittel streichen kann, die vom BMBF tatsächlich gefördert werden. Naja, und das ist eigentlich, so traurig das ist, und so eine Ausnahme, wie das wahrscheinlich darstellt.
Hoffentlich.
Hoffentlich ist das zumindest der große Unterschied. Also ich habe mich jetzt in eine wissenschaftliche Welt begeben, die natürlich im Libanon selber problematisch ist, da kommen wir bestimmt noch drauf, aber eben auch in Deutschland andere Herausforderungen birgt, als ich die aus Kanada kenne.
Trotz alledem haben Sie sich ja jetzt oder schon vor über einem Jahr dazu entschieden, den Safe Space Kanada zu verlassen.
Wenn man das so nennen will, ja, das ist ein guter Begriff. Ja.
Und gewissermaßen dieses Haifischbecken des deutschen Diskurses auch dort wieder einzutauchen. Okay, so ein bisschen haben Sie schon die Intention besprochen, aber trotzdem muss das doch eine Überwindung gewesen sein, weil Sie ja genau sich auch schon denken konnten, dass gewisse Sachen sozusagen nochmal erklärt werden müssen, dass gewisse Sachen nochmal bei Null angefangen werden müssen und selbst dann nicht richtig ankommen.
Naja, es ist wirklich die Frage, die sich, glaube ich, die wir uns alle stellen, wo gehöre ich hin? Also in meinem Fall als Wissenschaftler, wo kann ich den größten Unterschied machen? Wo habe ich das Gefühl, dass das, was ich mache, wirklich was bewegen kann, auf welcher Schiene auch immer? Und um das mal etwas platt zu auszudrücken, in Toronto oder in Amerika gibt es viele von mir. hier weniger. Also nicht, weil ich toll bin, einfach weil es in Deutschland schwierig ist, sagen wir mal, sich so ausdrücken zu können, diese methodischen Vergleiche, diese analytischen Wege zu gehen, die man halt in Kanada gehen kann, zu dem Thema, worüber ich halt forsche. Das heißt nicht, dass grundsätzlich die kanadische Forschung besser ist als die deutsche, aber in meinem Thema ist in Deutschland Nachholbedarf. Ich habe das angenommen. Ich war etwas erstaunt, dass es tatsächlich in der Woche vor meiner Ernennung gleich dann die Welt, ein Journalist, ein Volontär sich gleich auf diese Sache eingeschossen hatte.
Sind immer gut informiert.
Ich wusste, dass es kommen musste. Ich hatte ja diese Nebenabrede auch getroffen. Ich war mir aber sicher, dass die Max-Weber-Stiftung mich unterstützt. Und das hat sie auch. Also ich könnte mir keinen besseren Arbeitgeber vorstellen. Und in Beirut, also im Libanon, beziehungsweise im ganzen Nahen Osten, so viele Möglichkeiten durch die Stelle, diese Direktorenstellung zu haben, in einem Institut, was ja wirklich eine Geschichte von 60 Jahren oder über 60 Jahren mittlerweile hat vor Ort, das hätte mir, also da gäbe es keinen Grund. Also wirklich, das ist, was wir anfangs gesagt haben, das ist tatsächlich aus der Sicht ein Traumjob und es macht mir auch Spaß.
Also, jetzt ist das OIB also 60 Jahre alt, warum wurde das damals gegründet, warum gibt es das und was haben wir davon?
Wer ist
ganz banal gefragt.
Der Steuerzahler oder die intellektuelle Community oder die Wissenschaft?
Ja, eher von der intellektuellen und wissenschaftlichen Seite, aber auch von Steuerzahlerseite.
Das können andere beantworten.
Okay. Es ist, lassen wir es so
wichtig,
stehen. Ne?
Es ist, glaube ich, wichtig, dass die deutsche Wissenschaft Stellen im Ausland hat, in denen nicht nur deutsche Wissenschaftler die Lebendigkeit der Region wahrnehmen, daran teilnehmen, über die sie studieren oder über die sie schreiben und forschen. Das war nicht immer so. Also ich habe ein Jahr in Tübingen studiert, das einzige Jahr in Deutschland, und mein Professor damals, Herr Professor Uhlmann, sagte: Herr Hansen, was wollen Sie denn im Orient? Da verderben Sie sich doch Ihr Arabisch. Okay. Also nicht alle waren so, und es gab tatsächlich in den späten 50ern eine sehr interessante Persönlichkeit, über die ich jetzt auch tatsächlich angefangen habe zu forschen, ein Herr Professor Hans-Robert Römer. Der wurde dann auch der erste Direktor des OIBs, 61 bis 63, wo wir noch nicht in dem Gebäude waren. Der hat das Gebäude dann auch tatsächlich gefunden und über die Thyssen-Stiftung kaufen können, 63. Und der im Verbund mit anderen Leuten, ich weiß noch nicht genau wer, auf jeden Fall der Präsident der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, damals war das der Träger des OIBs, also eine wissenschaftliche Gesellschaft aus den 1840er Jahren. Und dieser Präsident oder Vorstandsvorsitzende hieß es damals, hieß Hans Wehr, Herr Professor Hans Wehr, den wir als Studierende alle kennen, weil er das beste, immer noch nach wie vor das beste arabisch-deutsche Wörterbuch geschrieben hat. So, und diese beiden Menschen haben es geschafft, die Kollegen und auch das Bundesinnenministerium damals und die Thyssen-Stiftung, also die Politik und die Geldgeber, davon zu überzeugen, dass ein Institut, Forschungsinstitut im Nahen Osten, eine gute Idee ist für die deutsche Wissenschaft. Herr Römer war damals in Kairo. Erst hieß es in den späten 50ern, vielleicht ist Kairo die beste Station. Das war dann aus dem Grunde abgelehnt worden oder verworfen worden, weil da gab es schon das Deutsche Archäologische Institut, bei dem Herr Römer auch gearbeitet hatte. Dann wurde gesagt, vielleicht in Jerusalem, das war zu heikel. Dann Damaskus wurde lange diskutiert, und damals war das unter der Baath-Herrschaft, beziehungsweise unter diesem Zusammenschluss zwischen Syrien und Ägypten. Da wollten die Syrer einen Co-Direktor neben den deutschen Direktor stellen. Das war die Bedingung. Da sagte Herr Römer und Herr Wehr und andere, das geht gar nicht. Das hört sich jetzt vielleicht sehr dekolonial an in der heutigen Zeit, aber das hätte schon die Wissenschaftsfreiheit arg beschnitten und uns auch zum Spielball politischer Interessen gemacht. So fiel dann aus dem Grunde die Wahl auf Beirut. Hauptsächlich, weil dort die Pluralität der Perspektiven gewährleistet ist. Also 18 Minoritäten teilen sich paritätisch mehr oder weniger die Politik im Lande, und es ist halt tatsächlich immer noch trotz allem eine Wissenschaftsfreiheit, die man nirgendwo sonst im Nahen Osten genießt. Das war dann der Grund, warum die Wahl auf Beirut fiel.
Sie sagten, Sie befassen sich forschungsmäßig mit Links-Tendenzen in der arabischen Welt.
Nachdem ich die Liberale, die Nachda war die liberale Nachda, Zeit.
Genau.
Und
jetzt, 18. und 19. Jahrhundert.
Genau, Mitte 18. Jahrhundert bis zur Nakba, also bis 1948.
Erzählen Sie uns, worum es da geht.
In der Nachda?
Oder in der Nachda. Aber auch Ihr Forschungsobjekt, die linken Bewegungen.
Was mich interessiert hat, ist, wie kam es zu der Entstehung eines öffentlichen Raums, also nach Habermas, ja, diese Idee, in einem öffentlichen Raum, in den in Städten, Kairo natürlich, Alexandrien und Beirut, aber später dann auch Damaskus und Bagdad, Zeitschriften entstanden, arabische Zeitschriften, Schulen, dann Universitäten. Und wie diese Bewegung zum eigenen Vermächtnis, also zur eigenen Heritage, Erbschaft, kulturellen Erbschaft steht, die natürlich in dieser Zeit wiederbelebt werden sollte, zum einen. Und zum anderen, wie steht die arabische Welt kulturell, aber auch politisch zu Europa. Europa, Frankreich und England hatten dann ab den 1870er Jahren natürlich angefangen, Länder zu besetzen. Also Frankreich natürlich 1830 bereits Algerien. Und das war dann die Nachta, also die Nachta heißt so eine Art Aufstehen, nicht auf Erstehen, aber auf gerade stehen.
Also die Bewegung des Aufstehens.
Genau, des Aufstehens, ja. Das, wie in Italien, auch, das war ja auch weltweit eigentlich so diese Risorgimento-Zeit. So, und diese Zeit, die Nachterzeit, hatte das Problem, auf der einen Seite kulturell hat Europa diesen Intellektuellen sehr viel gegeben. Die waren also oft dreisprachig oder viersprachig, also Arabisch und Türkisch, also Osmanisch und dann eben noch Französisch oder Englisch. Auf der anderen Seite, diese Kultur, die sie quasi dann gelesen haben und entdeckt haben für sich, Telemachs, Fénelon oder Rousseau und diese ganzen Größen und Mill, John Stuart Mill, wurden gelesen und zelebriert. Auf der anderen Seite, die gleiche Kultur hat eben auch den Militarismus entwickelt, der dann dazu führte, dass Ägypten besetzt wurde, Tunesien und so weiter. So, und das war ein Spannungsfeld, was mich interessiert hat in dieser Zeit. Und dann kam es natürlich nach dem Ersten Weltkrieg zu den Mandatsgebieten, also dass sich Frankreich und Großbritannien die ehemaligen osmanischen Provinzen aufgeteilt haben, ja, sodass dann Frankreich Syrien und den Libanon bekamen als Mandatsgebiet, also in die Unabhängigkeit führen sollten, was sie natürlich nicht gemacht haben, und Großbritannien, Transjordanien, Irak und Palästina. Und für mich hört diese Zeit, unser aller Mentor in der arabischen Ideengeschichte ist Albert Horani, der in Oxford auch unterrichtet hat, der auch in den 30er Jahren Teil dieser Nachta-Bewegung war, als junger Student im Libanon und auch eigentlich Spion für die Briten, aber das ist eine andere Geschichte. Dass diese liberale Phase endete für mich eben mit der Nakba, also mit dem Krieg um Palästina, der Teilung Palästinas im späten November 1947, dann dem, wenn man so will, Bürgerkrieg. 6 Monate lang haben sich die Palästinenser dagegen gewehrt, bevor dann nach der Erklärung des Staates Israels von Ben-Gurion abends am 14. Mai 1948 die arabischen Armeen als wären sie einmarschiert. Sie wollten eigentlich natürlich die palästinensischen Gebiete, die Gebiete, die der Teilungsplan den Palästinensern zusprach, verteidigen. Das war eigentlich nach neuester Forschung oder nach Forschung der letzten 30 Jahre, was in diesem Krieg passiert war. Also intellektuell, kulturell hat sich dadurch haben sich die arabischen Intellektuellen radikalisiert. Und quasi auch diese Nachterzeit als ein Grund mit für die Niederlage, den Verlust Palästinas mitverantwortlich gemacht. Sodass es dann zu radikaleren nationalistischen Bewegungen kam, sodass sich gerade die Offiziere, also die dann freien Offiziere, die 12, die mit Nasser dann die Monarchie gestürzt haben, 1952 formiert haben. Es gab Coups, militärische Coups in Syrien, gleich 3, 1949, ein Jahr nach der Nakba. Und dann hat man, und was mich interessiert, sind weniger diese Offiziere, die sind intellektuell nicht so spannend, aber die Schriftsteller, die Journalisten, die sich dann auch nach und nach in Parteien formiert haben und dann zunehmend linksradikalen Parteien. Und da spielt 1967 der Krieg, der Junikrieg 1967, eine große Rolle. in dem natürlich die Westbank auch noch von Israel und Ost-Jerusalem und die Golanhöhen und Sinai und der Gazastreifen auch noch von Israel besetzt wurden, teilweise annektiert wurden. Und das war so der Startschuss für marxistisch-leninistische Gruppierungen. Das war der Startschuss für auch, nicht der Startschuss, aber die Popularisierung des bewaffneten Widerstandes von palästinensischen Gruppierungen. Die PLO hatte sich erst 1964 formiert. Also zwischen 1948 und 1964 war sehr, sehr wenig palästinensischer Widerstand da. Es war wirklich immer noch ein traumatisches Ereignis. Und dieser Widerstand, auch der intellektuelle, der globalisierende Widerstand, also sich mit anderen Tiermondisten, also Drittweltbewegungen zu solidarisieren, kommt eigentlich erst grosso modo nach 1967. Und meine Arbeit, um das abzuschließen, meine Arbeit versucht zu untersuchen, was so die zweite oder dritte Ebene von Intellektuellen gedacht haben. Also nicht die allseits Bekannten. Und dabei erscheint mir eine größere Nuanciertheit, als ich es am Anfang gedacht hatte. Ich dachte, es wären alle eigentlich für Nasser. Ja, selbst die Kommunisten, die Nasser ins Gefängnis gesteckt hat, haben sich auch noch bedankt. Das war so, ist immer, das stimmt natürlich teilweise, das ist so eine große Ironie. Aber es ist halt natürlich, wenn man das granulierter sieht, wenn man sich jetzt die viele dieser Autobiografien durchliest, ist das Bild schon nuancierter. In der Rückschau fehlt auch einiges, glaube ich. Und gerade was ich feststelle, ist, dass all diese linken Gruppierungen und die großen Intellektuellen sich wenig um die Ökonomie, also die Wirtschaft gekümmert haben, also richtig Kapitalismus analysiert haben. Das hat mich gewundert. Ich suche also immer noch nach den Schlüsseltexten, die in der arabischen Welt wirklich die Weltwirtschaft ruhig aus einer marxistischen Perspektive, diese Weltwirtschaftstransformation erklärt hatten. Das ging tatsächlich selbst bei den radikalen Linken, die haben sich einen Namen gemacht über Kulturfragen.
Das war jetzt also Identitätsfragen. Eine so interessante Vorlesung, dass wir nicht gewagt haben, mit Fragen zu unterbrechen. Ich würde Sie jetzt fragen, wie sieht denn das Verhältnis zwischen der arabischen Welt und Deutschland heute aus?
Ganz schlecht.
Ja, warum?
Also erstmal ist wichtig zu sagen, dass es die Deutschen, beide deutschen Staaten, oder gerade weil es zwei Varianten gab, lange, bis 1989, Deutschland eigentlich politisch sehr beliebt war. Also jetzt nicht aus irgendwelcher Liebe zu Goethe oder so, aber man hat einfach... Man konnte im Prinzip den Westdeutschland gegen Ostdeutschland so ein bisschen ausspielen. Ja. Ja, es gab also keinen hegemonialen oder monolithischen Diskurs. Ja, also in den 68ern hatten sich Deutsche natürlich auch profiliert, indem sie Kofferträger für die FLN waren. Klaus Lingewieger hat drüber geschrieben, er war, glaube ich, selber einer. So, und dann war natürlich in der radikalen Szene war natürlich so Baader-Meinhof und solche radikalen Gruppierungen auch beliebt, jetzt nicht persönlich beliebt, aber die Tatsache, dass sich europäische, junge Europäer sich dem palästinensischen Freiheitskampf anschließen, war schon mal ungewöhnlich. Da gab es nur noch die IRA, die ähnlich populär war wie, sagen wir mal, die 68er Linke. Also ganz allgemein. Der dritte Faktor war, dass es auch Menschen und Politiker gab wie Ben Wisch. Ich weiß nicht, Sie sind vielleicht, Sie erinnern sich noch an Wischnewski. Ja. Das war, ich würde auch gerne Zeit haben, nochmal die Rolle von Wischniewski
zu erforschen. So eine Figur fehlt heute, oder?
Die fehlt heute total. Also der hat, also selbst ein Genscher, also als Außenminister, nicht als Innenminister, der war. Solche Figuren waren, glaube ich, tatsächlich beliebt und unter den Politikern, ob das Nationalisten waren oder Royalisten, Monarchisten, waren das Leute, mit denen man reden konnte. Und die deutschen Spione haben auch eine gute, also haben sehr viele, waren federführend bei Geiselaustausch, austauschen. Auch bei von Hisbollah. Mhm. Das ist so die, säuft die Kliniker Brücke im Nahen Osten. Ja. Das waren wirklich, man konnte sich auf die Deutschen, sagen wir mal, verlassen. Im Brückenbauen, also Brücken, politischen Brückenbilden bauen, wie auch, dass es eben auch möglich war, oder dass es auch radikale junge Deutsche im Nachhinein vielleicht fehlgeleitete, es geht jetzt nicht, das zu bewerten, aber die Tatsache, dass es sowas gab, hieß natürlich, dass es viele Deutsche, also mehr als zwei Deutschlands gab. Und natürlich nach dem Einmarsch in dem israelischen Einmarsch im Libanon 82 sind sehr viele Libanesen natürlich nach Deutschland gekommen. Das war damals, glaube ich, trotz der juristischen Probleme, hat das zu einem kulturellen Brückenbau dazu beigetragen. So, jetzt, ich weiß nicht, wann das angefangen hat. Also dieser Vertrauensverlust ist, glaube ich, schon vor dem 7. Oktober erfolgt. Die viel zitierte Staatsräson-Rede von Frau Merkel im Knesset hat eigentlich lange keine Rolle gespielt. 2008, ich glaube, sie wurde erst relevant zu 2015. Das war eigentlich der Höhepunkt der deutschen, der Popularität Deutschlands in der arabischen Welt. Als Angela Merkel gesagt hat, wir schaffen das und die Grenzen geöffnet hat. Also das hat, also nicht gerade bei den Regimen, aber eben bei den arabischen Gesellschaften unheimlich imponiert. So, 2015. Dann ging es, glaube ich, bergab mit der BDS-Resolution 2019. Natürlich mit dem Erstarken der Rechten, der AfD und Pegida damals. Und eben auch die Tatsache, dass der Wille, der politische Wille, den Merkel damals ausgedrückt hat, nicht strukturell, nicht durchgeführt wurde. Ja, also dann hatte man 1 Million Syrer und andere Araber im Land, aber man war überfordert und das hat dann zu Reibereien geführt. Und diese Parteinahme, die Staatsräson, die dann immer stärker zitiert wurde, auch als außenpolitisches
Mantra
wollte ich sagen. Die hat zu Verstimmungen geführt. Und jetzt aus arabischer Sicht, aber nicht nur arabischer Sicht, auch aus den Campussen in Nordamerika ist Deutschland deckt diese Zerstörung in Gaza und die Siedler in der Westbank zu einem Maße, dass man tatsächlich in Nordamerika und in der arabischen Welt davon spricht, dass Deutschland einen de facto Genozid unterstützt. Und das ist etwas, was es noch nie gegeben hat. Also diese Dissonanz.
Vor einigen Jahrzehnten. Also da.
Wie meinst du das?
Also da muss man schon länger zurückgehen, bis man Deutschland und Genozid wieder in
Verbindung bringt. Ach so, ja, natürlich. Ja. Ich berichte ja nur, das ist ja nicht meine Aussage. Aber mit dieser mit dieser Dissonanz oder mit dieser Kluft müssen wir uns stellen. Die existiert. Und ich weiß nicht, ob also wir vom OIB und ihr vom Divan, die Aufgabe ist wirklich mittlerweile fast also kurzfristig unlösbar geworden.
Trotzdem, also, was sollte man tun?
Ja, was sollte man tun?
Oder was können Sie jetzt in Ihrer Funktion zum Beispiel auch als Direktor des OIB tun?
Also am OIB haben wir natürlich auch ein bisschen Pushback bekommen, also Kritik. Wir werden natürlich auch verantwortlich gemacht für die Außen- und Innenpolitik Deutschlands. Es gibt also Graffiti bei uns auf der Straße, dass wir boykottiert werden sollten, dass niemand an den Veranstaltungen des OIBs teilnehmen sollte. Und das ist schon eine schwierige Gratwanderung, denn man weiß, dass wir von der Regierung quasi, also von dem Staat, von einem Ministerium bezahlt werden. Anders als noch 2002, als die Deutsche Morgenländische Gesellschaft noch der Träger des OIBs war. Ja, und wir können einfach nur, uns fragen auch Kolleginnen von der American University of Beirut, unsere Partner auch von gestern Abend, können Sie nicht ein Statement machen? Wir kommen nur und nehmen nur teil, wir machen nur Partnerschaften mit euch, wenn ihr ein Statement habt, die eben den Genozid verurteilt. Und ich kann dann immer nur sagen, wir machen keine Statements, ihr müsst uns messen an der inhaltlichen Arbeit, die wir vollziehen. Also wir machen auch Programm zu Palästina. Natürlich nicht nur. Es kommt immer darauf an, was wir für Forscher gerade im Haus haben. Und wir haben 2, 3 Forscher aus oder mit palästinensischen Wurzeln. Also eine ganz tolle Schweizer Forscherin. Auch Stipendiatin mit familiären Kontakten nach Gaza. Das haben wir alles. Was wir nicht tun, ist, wir machen keine Statements. Wir bieten einen Raum, in dem offen und kritisch gesprochen werden kann. Es wird auch nicht aufgenommen etwa. Und das ist dann mittlerweile, nach diesem schrecklichen Herbst, ist die Bude auch wieder voll. Also wenn nicht gerade zum Verlassen des Libanons aufgerufen wird. Ja, was kann man tun? Also wir können uns im OIB in Beirut nur dadurch profilieren, dass wir sagen, wir teilen auch nicht die Politik dieser oder jener Regierung. Das müssen wir auch nicht. Nehmt uns beim Inhalt nicht, verlangt von uns keine Positionierung. Aber auf einer größeren Ebene, was muss geschehen? Also das ist nochmal, ich glaube, wir brauchen da noch einen Podcast oder Podcast für.
Ja,
also,
das wäre ein gutes Stichwort. Wir kommen langsam in die Endrunde. Ja, ja. Hast du noch eine dringende Frage?
Ich hätte also die einzige Frage, die ich, weil du jetzt eben, weil Sie eben so viele Seiten jetzt auch beurteilen können, ist in Deutschland also die Wissenschaftsfreiheit in Bezug gerade jetzt zum Beispiel auf dieses Thema gefährdet? Und wäre das vielleicht dann so ein Appell zu sagen, okay, inhaltlich können wir schauen, aber zumindest muss erstmal die Wissenschaftsfreiheit, die darf nicht angetastet werden.
Nicht nur
werden.
Mit der Staatsräson, sondern mit Cancel Culture, mit der Woke-Bewegung.
Ja, natürlich ist, also wie ich gestern bei unserer Kant-Veranstaltung auch gesagt habe, ich habe das Gefühl, dass im Moment ein Kult des Andersseins und auch der Feindschaft fast schon zelebriert wird. Also in den Zeiten der Nachda und selbst in Zeiten der radikalen Linken, also im Bürgerkrieg zum Beispiel, als Israel Westbeirut besetzt hatte, haben linke, libanesische und auch palästinensische Journalisten sich getroffen mit israelischen Journalisten, die natürlich im Gepäck der Besatzer kamen und haben diskutiert in As-Safir, also in einem der linken Tagesblätter in Beirut. Und das fehlt im Moment. Man kann es nennen, wie man es will. Also dieses Beharren auf oder dass der andere, ob das eine Gruppe ist oder eine Person, so fundamental anders ist oder mich nicht versteht, dass diese Feindseligkeit oder dieser, man könnte so sagen, der Kult der Feindschaft von allen Seiten, ja, also das nährt sich aus Rassismus, aus Stereotypen, irgendwelchen noch gar nicht, man ist sich gar nicht bewusst, was für eine Voreingenommenheit man hat auf allen Seiten, eine Art des Verletztseins, eine Angst vor dem Verlust des Familiären, des Eingesessenen. Die Politik, man kann nicht sagen, da ist die Politik gefragt. Alles, was wir Wissenschaftler und Kulturschaffenden, glaube ich, brauchen, ist, dass wir unsere Sache machen können, ohne Maulkörbe. Es gibt genug, also das rechtliche Instrumentarium existiert. Also zu sagen, wir wollen Wissenschaftsfreiheit haben, heißt nicht, dass wir frei nach Schnauze reden können. Das können wir sowieso nicht. Das ist dann unwissenschaftlich. Also da brauchen wir keinen politischen Maulkorb für. Man würde ein schlechter Wissenschaftler innerhalb der Community sein, wenn man frei nach Schnauze redet und irgendwelche Vorurteile platziert.
Alles, was Sie zusammengezählt haben, ist eigentlich das Gegenteil von Kants Aufklärung.
Leider.
Verengung des Meinungskorridors.
Ja, ich kann Ihnen da ein Lied von singen, wenn ich Musiker wäre. Das ist leider so. Man kann es also auch auf die analytische Schiene von Kant ziehen. Und deshalb haben wir ja mit dem Divan diese Serie, oder der Divan unterstützt uns bei dieser Serie Kant und die Nicht-Europäer. Das ist ein Angebot an, sagen wir mal, die deutsche Öffentlichkeit ins Gespräch zu kommen. Wie sieht Kant aus der Sicht des Nicht-Westens aus? Oder auch des Nicht-Deutschen. Also Kant ist ja deshalb so interessant, nicht nur, weil er 300 Jahre jetzt, weil das gefeiert wird, sein Geburtstag von 300 Jahren oder Geburtsjahr, sondern eben auch, weil er Deutscher ist. Mhm. Und dafür einer von uns ist. Und das macht die Analyse sehr subjektiv. Es wird dann auch zu einer Identitätsfrage. Wer sind wir, wenn wir stolz sind auf diesen Philosoph aus Königsberg? Wer sind wir, wenn wir uns an ihm oder seinen Schriften messen? Ist das etwas, wodurch wir tatsächlich bessere Deutsche werden können, indem man wirklich sich besinnt auf einerseits auf die Werke von Kant, andererseits, wie Sami Khatib ja gestern gesagt hat, Kant ist kein Zeitgenosse von uns. Der Horizont von Kant war ein ganz anderer. Das muss man schon feststellen, dass also Krieg, das hat dann Oksana Timowiva gesagt, Krieg für Kant war eine militärische Auseinandersetzung zwischen Armeen, zwischen Soldaten. Und seit einiger Zeit sind Kriege ja diese Zivilisten- und Soldatenunterscheidung, die gibt es ja gar nicht mehr. Ja, das hat natürlich mit der Entwicklung der Waffentechnologie zu tun, aber auch mit der Legitimierung durch diese Feindschaft. Also nicht, es ist legitim für Putin, Dörfer zu zerstören, Städte zu bombardieren. Es ist legitim für Netanyahus Regierung, den Gazastreifen wirklich zu plätten. Das war für Kant, war das ein Anathema, ein No-Go. Das war gar nicht auf seinem Horizont. Ja, das, also für ihn gab es diese Trennung zwischen Zivilisten und Soldaten noch. Und
obwohl doch jetzt so präzise Kriege geführt werden.
Ja, das wird natürlich schon seit 20, 30 Jahren gesagt. Das haben damals die Amerikaner auch gesagt, 1991 und 2003.
Chirurgisch
sogar.
Es
ist halt nicht so. Das wissen wir natürlich.
Ich glaube, wir müssen Sie wirklich bald wieder einladen. Ja.
Ich komme immer
gerne. Ich mache das ganz offiziell,
dass
wir Sie einladen, und ich freue mich, wenn wir das Gespräch dann fortsetzen. War sehr spannend.
Danke.
Ja. Vielen Dank.
Wir wünschen Ihnen und dem OIB, dem Orient-Institut in Beirut, alles Gute. Und dass es bei den Graffitis bleibt und nicht bei schärferen Attacken.
Ich fühle mich nach wie vor wohl und ich freue mich auf Montag, wenn es zurückgeht mit meiner Frau.
Danke, Bissens.
Vielen Dank.
Dankeschön.